Es gibt die ersten News zum Sommerhaus der Stars 2021. Außerdem mein lang erwartetes Highlight des Jahres, die zweite Staffel von Mom hat begonnen. Und natürlich steht für Anni ein weiteres Highlight an.
Denn wir sprechen über den ESC, der morgen endlich wieder in Rotterdam stattfindet. Und wir gucken auch nochmal auf den Free ESC zurück.
Außerdem ein Serienhighlight aus den USA, The Flight Attendant mit Kaley Cuoco. Und wir spielen das berüchtigte Bombenspiel, also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone. Good evening, Europe. Herzlich willkommen an diesem wunderschönen Freitag. Willkommen zurück. Auch bei Fernsehen für alle. Wie gesagt, Freitag und nicht nur irgendein Freitag, sondern der Freitag vor dem Samstag. Es ist, also Freitag ist immer vor Samstag, aber dieser Samstag ist ja besonders, weil ein ganz besonderes TV-Ereignis ansteht, und zwar der Eurovision Song Contest. Und um über diesen Eurovision Song Contest zu sprechen, habe ich mir die Expertin eingeladen. Sie ist die verschollene Tochter von Peter Urban. Hier ist Anni.
Hallo.
Ja, dann wahrscheinlich Enkelin eher, oder?
Ja, also
ja.
Passt, glaube ich, ein bisschen besser.
Okay, es geht eigentlich gar nicht, dass man eine ESC-Sendung ohne dich macht. Das könnte ich mir nicht vorstellen, auch wenn natürlich Selma auch wahnsinnig...
Ja, wir dürfen Selma nicht vergessen.
Na ja, aber ich würde dich da schon noch ein Stück expertisenmäßig davor und vor allem so was den Wahnsinn dafür angeht, davor einschätzen, oder? Du auch?
Ja, also den Schuh würde ich mir jetzt nicht unbedingt anziehen wollen.
Naja, wir kommen aber gleich zu deinen Emotionen, weil ich habe schon viel gelesen und gehört, dass du natürlich Jahr besonders...
Ich bin da voll drin.
Ja, genau. Weil es ist ja auch so, natürlich, das hat jetzt ewig gedauert, dass wieder ein ESC ist. Ne? Ja. Weil letztes Jahr, muss man sagen, das hat wahrscheinlich war kein Ersatz dafür.
Nein,
ne?
Das war eigentlich kann man, also ja, es war ein Jahr Pause sozusagen, es war nichts letztes Jahr eigentlich.
Ja. Auch, weil das jetzt gleich das erste Thema ist, der Free ESC, war der in irgendeiner Form ein Vertreter oder was so deine Sehnsucht nach dem echten ESC irgendwie lindern könnte?
Nee. Nein.
Nee, gar nicht.
Nee, gar nicht.
Also letztes Jahr nicht, dieses Jahr nicht. Weil wir fangen mal an mit dem Free ESC, weil der ja schon vergangene Woche war. Also ich muss sagen, ich habe überhaupt gar keine Meinung zum Free ESC, weil das war einfach exakt, also ich finde, das war exakt das gleiche wie letztes Jahr.
Ja, wollte ich auch.
Also es wurde nichts besser, es wurde nichts schlechter, es war exakt, finde ich, dasselbe.
Also letzte Folge hast du ja mit Jana schon drüber gesprochen und da habt ihr ja auch gesagt, dass irgendwie so auch die Chemie zwischen Conchita und Steven irgendwie merkwürdig war. Ich fand, das war genauso dieses Jahr wieder. Also es war irgendwie komisch, alles war so abgelesen und jetzt hätten sie sich diese Witzchen so richtig eintrainiert. Es war einfach merkwürdig zuzugucken und klar, vom Prinzip her war es auch genau dasselbe und ja, es war nichts Besonderes. Es hat mir jetzt nicht so unbedingt viel Mehrwert eingebracht.
Ja, letztes Jahr war es ja schon so eine Kritik, dass in diesen ganzen Begrüßungsclips der Länder, die du jetzt nicht gesehen hast, weil du es nachgeschaut hast, auf Join, da waren die nicht mehr vorhanden. Auch die waren dasselbe so und das war ja letztes Jahr eine Kritik, dass man eigentlich diesen Spirit des ESC, dass man irgendwie so ein Fest unter Freunden, so das war, also das ist es schon auch, das ist ja nicht böse gemeint, diese Einspieler, aber das ist halt mehr ein Lustigmachen oder so, das ist ja in Ordnung so, aber es ist halt so Rap-Humor aus dem Jahr 2000
ja,
so
genau.
Ungefähr.
Ja, genau, das habe ich auch gelesen, das ist halt schon so ein bisschen veraltet, das sind jetzt nicht mehr unbedingt so ganz witzig.
Mei, da sind halt schon lustige Clips dabei, so, und wo man auch irgendwie froh ist, dass man die mal wieder sieht, aber es ist halt nicht so ganz 2021 so. Das ist, also, vielleicht ist das auch der Sinn irgendwie, dass das Raab sagt, so, wir wollen alle wieder da in diese Zeit zurück. Ich finde, man kann sich auch mal was Neues ausdenken, aber gut, das bin nur ich. Anderen gefällt es besser, aber wie gesagt, ich finde es auch nicht so super schlecht, aber es ist halt nicht dieser Spirit, den der ESC vertritt, ist ja auch nicht notwendigerweise so, dass die sich zu 100% doppeln müssen. Die können ja auch so ein bisschen andere Ansätze verfolgen, aber ja, keine Ahnung. Aber an anderen Stellen sind sie ja dann super ähnlich. Also auch sie sagen ja, good evening Europe und Europe start voting now, sagen sie ja genauso und so. Also die sind ja da schon nahe dran und haben dann ja auch auf ESC-Legenden zurückgegriffen.
Stimmt,
ne? Nämlich bei Irland, ne?
Genau, ich weiß leider nicht,
Johnny Logan.
Johnny Logan, genau. Fand ich schon cool, dass sie das geschafft haben, sozusagen jemanden wie ihn da ranzuholen, um die Punkte zu vergeben. Auch dieser eine Nathan Evans oder wie der heißt?
Der Wellerman.
Ich fand es irgendwie cool, dass es jetzt nicht nur so irgendwelche deutsche Promis waren, die man aus irgendeinem Eck noch rausgezogen haben, die zufällig irgendwelche Wurzeln haben in dem Land.
Ich habe ja die Eltern von Mike Singer vermisst. Weil die waren haben letztes Jahr.
Wo waren die Kasachstan?
Ja, letztes Jahr haben sie die Punkte für Kasachstan vergeben. Ja. Und Lukas Podolski für Polen.
Ja. Und ich meine, auch vom Sängeraufgebot war es jetzt besser oder mehr als letztes Jahr, bilde ich mir ein. War's
ich mehr? Weiß gar nicht, ob es so viele mehr Länder waren.
Aber ja, auch Amy McDonald ist natürlich ein Name, den oder auch Milo. Mhm.
Da. Mighty Oaks.
Ja, genau. Ist ja. Jetzt nicht schlecht.
Nee, ist nicht schlecht. Also haben sie auch gesagt bei Amy McDonald, ne, dass sie extra sozusagen teilnimmt, obwohl sie dann nochmal in Schottland eine Quarantäne machen muss. Ja, das ist schon was, was man auch erwähnen kann. Also anscheinend, ich glaube, die haben einfach auch Bock da zu performen gehabt auf so einer großen Bühne. Das sah ja auch wieder super aus, muss man sagen. Aber wirklich, so die Show ist jetzt nicht, wie gesagt, ist auch nicht schlechter geworden, aber halt so wirklich was verbessert, weil dieses Voting-System ist halt immer noch der Schwachpunkt, finde ich. So, es ist halt einfach, weiß ich nicht, es ist halt so gar nicht repräsentativ und im Endeffekt entscheiden dann halt Einzelpersonen über die Punktzahl. Und jetzt, wenn man sich den Sieger anschaut, Ray Garvey, dann kann man schon vermuten, dass da irgendwie so auch ein bisschen nach Name-Power dann auch teilweise abgestimmt wird, weil also das ist doch ein Song, den man jetzt auch schon öfter gehört hat im Radio, der läuft doch seit Monaten. Und
ja, aber ich fand tatsächlich, er hat ja eine neue Version draus gemacht, so eine irische Version.
Ja.
Ich fand es tatsächlich gar nicht schlecht, also mir hat der Song so ganz gut gefallen, aber ja, wie du sagst, Ray Garvey ist halt in Deutschland schon irgendwo ein Name mittlerweile, der sitzt überall, bei Masked Singer, bei The Voice teilweise. Also ja, man muss wahrscheinlich davon ausgehen, dass dadurch, dass er hier so beliebt ist, dass er einen Vorteil hatte auf jeden Fall.
Ja, wenn dann halt so jemand wie Sylvie Meise so abstimmt, dann glaube ich halt schon, dass das eine Rolle spielt, dass die sich irgendwie von Masked Singer kennen oder so. Und also so ganz objektiv kann es halt nicht sein, wenn es Einzelpersonen sind, die da abstimmen. Und es ist auch so ein bisschen unschön, finde ich, dass halt letztes Jahr hier Dings gewonnen hat. Ich vergesse immer den Namen.
Warte.
Ja, der Spanier.
Ja, verdammt.
Der Kleine.
Ja.
Ihr wisst, wen ich meine.
Nico Santos. Nico
Santos, genau. Habe ich letzte Woche schon nicht auf der Reihe gehabt, den Namen. Nico Santos, The Voice und jetzt wieder Ray Garvey, The Voice. Ja. Das ist halt, weiß nicht.
Ja, das ist aber eben das Problem von dem Voting-System.
Ja.
Es wird immer drauf rauslaufen, dass der, den die meisten Leute kennen, der wird wahrscheinlich auch ganz oben stehen.
Wie auch im vergangenen Jahr wurde der deutsche Beitrag ja nicht bekannt gegeben. Ja. Oh, du atmest schwer.
Ja, ich finde es, also letztes Jahr, okay, es war vielleicht witzig, dass Helge Schneider da plötzlich um die Ecke kam. Und dieses Jahr war der Witz einfach ausgelutscht. Ich fand es nicht witzig. Also es war, da sind wir wieder an dem Punkt, es war 1:1 die Kopie vom letzten Jahr. Es hat sich nichts verändert, es hat sich nicht verbessert, es hat sich nicht verschlechtert, aber ich fand den Witz einfach nicht mehr gut.
Es war ja in dem Sinne ein anderer Witz, dass ja Udo Lindenberg quasi angekündigt war. Und den macht er ja auch sehr gut, Helge Schneider, finde ich. Aber ja, also ich habe so ein bisschen auch die Vermutung, dass der deutsche Beitrag in diesem Wettbewerb nie so richtig geil sein darf.
Ja, das ist auch okay. Das finde ich, ist für mich auch okay. Aber
also was heißt nicht richtig geil, aber so ein Gag. Es muss halt so ein Gag sein, weil halt Deutschland einfach nur mal die Ausrichternation ist und halt Gefahr läuft, dass hier halt alle dafür abstimmen.
Ja, es ist für mich auch okay, aber ich muss nicht zweimal denselben bringen.
Ja, das stimmt. Also ich hätte auch mit was anderem gerechnet. So. Es gab auch nicht wieder den Astronauten, der für den Mond angetreten ist und so. Das hat man auch nicht gemacht. Das war vielleicht die einzige Änderung, ehrlich gesagt. Und ansonsten waren da schon gute Auftritte auch dabei. Also mein Lieblingsauftritt hätte ich auch als Gewinnerin gekürt, wäre für die Türkei Elif gewesen. Mhm.
Ja.
Fand ich super.
Die hat ja auch nochmal, die hatte ja so ein blau geschminktes Auge, um auf die Gewalt auch gegen die LGBTQ+-Community in der Türkei aufmerksam zu machen. Fand ich auch krass. Also das muss man ja auch erstmal sich trauen, das so öffentlich dann zu sagen.
Genau. Schlechteste Auftritt, aber was ich überhaupt nicht verstanden habe, war dieser, also ich kann auch verstehen, warum Raab das irgendwie lustig fand, aber für Polen dann diese Modern Talking-Verschnitte anzutreten zu lassen.
Also, das war halt, ich glaube.
Ich habe immer noch nicht verstanden, ob das ernst gemeint war oder nicht.
Ich glaube schon. Ich glaube auch, dass sie in Deutschland bestimmt recht beliebt sind bei so alten Modern Talking Fans. Da haben die bestimmt eine
Aber die sind ja wirklich exakt das Gleiche. Ne? Die haben die gleichen Frisuren, die haben die gleichen Instrumente und so. Die haben den gleichen Beat. Ne? Das ist ja 1:1 der Beat von hier Dings. Ja. Also.
Das war dann auch wieder, da hat, glaube ich, Ecofresh für die Türkei, hat ja denen auch die 12 Punkte gegeben.
Ja,
also das,
ist, ja.
Das kann ich halt dann auch nicht so zu 100% ernst nehmen.
Ja, aber was ich aber, oder weiß nicht, ob ich das gut fand, aber die beiden Schlagerstars oder Schlagerqueens, ich glaube für Kroatien mit Blümchen.
Oh.
Und noch irgendeine für Griechenland, glaube ich, ne?
Ja, oder? Also ich, als sie es dann gesagt haben, das war ja die früher dieses eine Lied, das ging so durch die Decke damals.
Griechischer Wein?
Nee, Eisblume.
Eisblume, war die, okay. Genau.
Und ja, die war auch nicht so gut.
Nee, die war auch nicht so gut. Also die singen ja alle live und da wirkt sich's nicht ganz so gut aus, dass sie live singen, muss man sagen. Ja. Bei Schlager generell. Es ist immer schwierig. Ja, also das ist für mich so Highlight, Lowlight irgendwie gewesen. Und ja, also die Punktevergabe ist schon immer ganz charmant, die dies machen, aber ich verstehe nicht, warum sie sich in der Moderation nicht mehr aufteilen, so irgendwie, dass sie da nebeneinander stehen und da wirklich immer so Punkte ablesen und sich dann so die Bälle so zuspielen, die sie sich irgendwie vor 2 Wochen mal so zusammen ausgedacht haben. Ja. Das wirkt dann halt nicht ganz so geil.
Nee.
Ja, okay, dann lassen wir den Free ESC hinter uns und gehen zum echten Eurovision Song Contest 2021, der in Rotterdam stattfindet, ne?
Richtig.
Richtig, in einer riesigen Halle, die auch, also ich habe ja das, wir befinden uns am Donnerstag, ich habe das erste Halbfinale so ein bisschen, habe ich mir ein paar Sachen angeschaut, weil ich mir halt so mal die Halle anschauen wollte und so. Die ist schon ziemlich fett, muss man sagen.
Genau, ne? Und die ist auch gut gefüllt.
Genau, also das ist eine Besonderheit, ne? Also es sind Zuschauer zugelassen, aber man hat ein extremes System, also extreme Sicherheitsvorkehrungen. Ich glaube, man muss Temperatur und so, die haben auch so ein Atemding, ne, wo man dann irgendwie so reinpusten muss, glaube ich, und so. Also da ist jeder absolut getestet da drin. Und es gibt ja auch so eine Neuerung, ich weiß nicht, ob die jetzt schon im Halbfinale zum Einsatz kam, dass man in der ESC-App irgendwie Applaus machen
kann.
Doch,
genau, ne? Das könnte man auch schon machen.
Hast du das schon genutzt?
Nee, ich fand es ein bisschen komisch. Also man kann ja da drücken und du kannst leichten, mittleren und lauten Applaus auswählen und der wird dann irgendwie random eingespielt nach der Performance irgendwie. Und dann kann man halt durch seine Stimme entweder den Applaus halt noch verstärken oder auch nicht.
Dann kommen wir doch mal zum TeilnehmerInnenfeld. Also ich habe mir hier nichts aufgeschrieben, von daher schaue ich auf ein leeres Blatt gerade. Aber ich habe dich zum Glück neben mir sitzen. Also vielleicht mal zuerst zu Deutschland.
Ja.
Weil das haben wir ja auch schon mal diskutiert, ne, dass du den nicht ganz so gut findest, diesen Beitrag, oder?
Ja, also ich finde es halt ein bisschen schwierig, ist schon sehr extra und ist halt diese bubbly, happy und ja, ich fühle keinen Hass. So, ich bin, es ist ein bisschen komisch.
So ein bisschen Lazytown-mäßig.
Ja.
Könnte auch Stefanie von Lazytown singen.
Ja, ich bin nicht der größte Fan davon. Aber was ich jetzt so im Internet mitbekommen habe, ist, dass Jendrik, also der den Song singt, sehr beliebt ist unter den anderen Kandidaten, einfach weil er so sehr nett ist und sehr zuvorkommend. Und er hat ja auch, da gibt es immer dieses Eröffnungsevent, wo sie einmal alle über so einen Teppich laufen. Da konnten ein paar Länder nicht teilnehmen, wegen so Corona-Fällen irgendwie im Hotel oder so. Da hat er sich die Fotos so auf die Jacke geklebt. So, damit sie auch dabei sind, sozusagen. Also er ist ganz...
Es ist ein netter Typ, aber es würde ihm halt nichts helfen, oder im Voting,
ja,
oder?
Also weiß ich jetzt nicht. Ich glaube jetzt auch eher nicht, aber vielleicht unterschätzen wir das auch so ein bisschen. Ja.
Also
ich kann mir gut vorstellen, dass dadurch, dass es so außergewöhnlich ist, dass es vielleicht doch den einen oder anderen Punkt abstaubt, aber ich persönlich bin jetzt kein Fan davon.
Ja, also ich habe auch gesagt, dass ich es jetzt nicht so super schrecklich finde wie viele. Und ich kann den ESC nicht einschätzen, aber ich denke nicht, dass es ein letzter Platz wird oder ein vorletzter Platz wird.
Ja.
Das denke ich nicht, aber wahrscheinlich so hinteres, also oberes, letztes Drittel, würde ich sagen, oder?
Er hat aber auch den Vorteil, dass er der einzige Song ist in der Art.
Ja.
Also das ist vielleicht dann so ein Alleinstellungsmerkmal, keine Ahnung. Aber ja, ich denke, also er wird auf jeden Fall auf der zweiten Hälfte von der Tafel stehen am Schluss, denke ich.
Ich habe irgendwo gelesen, alles über Platz 24 ist seit 2014 eine Verbesserung für Deutschland. Also das ist dann natürlich nicht ganz so schwer für ihn, vielleicht da drüber zu gehen, aber muss er auch erstmal schaffen.
Nee, aber warte, es kann doch gar nicht sein, weil...
Ich habe keine Ahnung.
Weil hier Michael Schulte war doch Platz 4.
Aber der war doch davor. War der nicht 2014 vielleicht?
Nein, 2018 war das.
Ach, Quatsch.
Doch.
Die ist nicht 2018.
Doch.
Ach, ja, ja,
okay. Dennis, so lange ja, okay, ist keine 8 Jahre recht her, dass ich Michael Schulte.
Doch.
Nein.
Ich weiß es ja auch nicht. Ich weiß ja auch nicht. Okay, dann stimmt es halt nicht, was ich da gelesen habe.
Ja, ich, ja.
Ja. Was ist denn sonst noch, also mal so Favoriten oder Favoritinnen?
Ja.
Auf was kann man sich freuen?
Also was so allgemein sehr beliebt ist, ist die Schweiz. Es ist so eine Ballade auf Französisch.
Okay.
Kann man sich ganz gut anhören. Der singt recht gut. Und auch Malta.
Die habe ich eigentlich schon gesehen.
Malta. Genau, das war diese 19-Jährige, glaube ich, oder 18-Jährige, die so darüber singt, dass...
das war diese Lizzo-Type.
Ja, genau. Da geht es bei ihr so ein bisschen um Woman Empowerment und sowas. Ja.
Okay.
Die ist ganz beliebt, weil es halt so ein typischer... Dann kannst du dir halt im Radio anhören, so einen Song.
Ja.
Genau.
Hätte ich jetzt nicht mit Malta in Verbindung gebracht, die Dame, so.
Malta ist auch manchmal so ein bisschen extra.
Okay.
Aber genau. Ja, und Italien ist so wie jedes Jahr ein großer Favorit, finde ich auch richtig gut dieses Jahr. Die haben ja diese...
So ein bisschen Rap-mäßig.
Nee,
aber Rock. Da haben sie ja oft einmal, ne? So ein bisschen so...
Letztes Jahr war, oder vorletztes Jahr, ja. Ja. Und dann hatten sie ja auch schon mal diese Opernsänger-Verschnitt-Leute da, die waren auch recht gut. Also Italien ist immer richtig gut, aber gewinnt halt nie.
Okay.
Da finde ich es cool, wenn die tatsächlich gewinnen würden. Also die mag ich auch voll. Die haben halt so einen Rocksong dieses Jahr. Und tanzen so halbnackt da auf der Bühne. Ja. Und mein persönlicher Favorit.
Und jetzt ist der traurige Teil des Ganzen.
Ist Island. Also das sind ja diese Gruppe, so von 6 Freunden mehr oder weniger, die immer in diesen türkisen Anzügen rumlaufen. Diesem Pixelgesicht vorne drauf.
Ja.
Der Frontmann ist dieser riesige Typ, der da
auch. Und die hätten auch letztes Jahr antreten sollen.
Genau, so richtig lange Haare hat. Und die hätten letztes Jahr antreten sollen. Und das Lied, das sie hatten, das ging auch viral. Also es war überall zu finden, auf TikTok, auf Twitter, keine Ahnung, überall.
Das ist krass.
Und so.
Wenn's auf TikTok viral ging, dann muss es heftig sein.
Und die wurden schon immer so gesagt, ja, wäre der ESC da gewesen, hätten die singen können, dann hätten sie gewonnen, sozusagen. Das war so die Aussage im Nachhinein.
Aber
so,
sie haben ja nicht mal, haben sie diesen Ersatzwettbewerb gewonnen? Ich glaube nicht, oder?
Den deutschen Ersatzwettbewerb? Ja. Nee, aber es interessiert mich nicht.
Okay.
Genau, und dieses Jahr sind sie wieder sehr hoch im Kurs. Also die haben immer noch so ihre Fans vom letzten Jahr und der Song ist auch sehr gut, ist vielleicht nicht der Song vom letzten Jahr, aber er ist gut, hat gute Chancen, aber jetzt kommen wir zu dem Drama. Jetzt hat einer von denen hat Corona oder ist positiv getestet worden am Mittwoch. Und am Donnerstag ist ja also heute Abend, für uns heute, das Halbfinale, wo sie teilnehmen hätten sollen. Und jetzt können sie natürlich nicht teilnehmen live, weil sie eben auch sagen, sie möchten, wenn dann nur als geschlossene Gruppe teilnehmen.
Ja.
Und jetzt wird eben eine Aufnahme, ich glaube, von der zweiten Probe oder so, wird eingespielt. Und jetzt müssen sie halt mit der Aufnahme, die sie haben, da versuchen, irgendwie was zu reißen. Und das ist halt so traurig irgendwie, weil die sind so richtig noch so down to earth und so voll nett und wollen das halt, also wollen einfach dieses Erlebnis mitnehmen und sind so richtig nette Menschen. Und das tut dann so weh, wenn man merkt, okay, für die geht jetzt gerade so die Welt unter, mehr oder weniger.
Ja, aber, also für die ist es schade natürlich, für die Erfahrung, aber kann es nicht auch in sowas enden wie, oh, jetzt haben wir Mitleid mit denen, jetzt voten wir für die.
Ja, das, genau, entweder das habe ich mir auch schon gedacht, oder dass halt manche Leute so sagen, wie kann man so dumm sein und sich mit Corona anstecken, so. Nee, für die vote ich jetzt nicht, das finde ich scheiße.
Ja, also aber das liegt dann bestimmt auch so ein bisschen an der Moderation, wie die das einordnen und so. Und dann irgendwie, wenn die alle sagen, ja, our hearts go out to irgendwie dem Typen, der kerngesund ist und irgendwo dahinter sitzt oder so. Damit die ja die antreten dürfen. Also ich würde jetzt mal noch nicht, ich habe keine Ahnung, aber ich würde jetzt noch nicht deswegen abschreiben.
Nee, ich auch nicht. Aber ich finde es halt sehr schade für sie, weil es natürlich ein anderes Erlebnis ist, wenn ich live auf der Bühne bin. Aber
vielleicht treten sie dann nächstes Jahr nochmal an. Und dann klappt es vielleicht beim dritten Mal, dass sie dann wirklich live auf der Bühne stehen können.
Aber der eine, der das hat, der hat dann auch auf Instagram so eine Story gepostet und da hat er halt mittendrin angefangen zu weinen. Und es war so richtig, oh, mein Herz, es tat mir einfach so leid, weil man so richtig gemerkt hat, okay, der gibt sich jetzt mega die Schuld dafür, dass es halt nicht funktioniert und ja, es ist einfach schade.
Okay. Ja. Was ist denn so, das waren jetzt so die Highlights, oder? Was sind, also bestimmt gibt es noch andere, die ja, noch super gut sind. Also
genau, ja.
Ja. Was sind denn so die, wo du sagst, das ist totaler Crap?
Oh Gott, warte, jetzt muss ich mal überlegen. Also was eigentlich richtig Trash ist, was ich aber geil finde, ist, dass San Marino sich Flo Rida ins Boot geholt hat.
Ach ja, das habe ich auch gelesen, ja.
Es ist, ich finde es so witzig, weil weißt du, San Marino ist dieses winzig kleine Land.
Aber sind die schon safe
Land.
Dabei?
Ja.
Ja, okay.
San Marino ist dieses, ach so, nee, sie sind noch nicht safe dabei.
Okay.
Also Stand heute.
Ja.
Aber ich nehme es mal an. Also sorry, aber der, ich denke schon. Dieses winzig kleine Land in Italien und ich weiß nicht, haben die, was, also wo kommt das Geld her, dass ich mir dann Flo Rida da auf die Bühne stellen kann? Ich finde es einfach so witzig. Was finde ich so richtig schlecht? Keine Ahnung. Weiß ich jetzt spontan nicht.
Okay. Also es gibt wahrscheinlich immer diese klassischen Länder, irgendwie keine Ahnung, ich kenne die jetzt auch nicht, aber weiß nicht, dass das Lettland immer diese Balladen bringt oder so. Das
ja,
ist, das
so,
ist so klassische
diese,
Beiträge.
Genau,
ne?
So klassische Balladen, Powerballaden-Dinger finde ich jetzt auch nicht so geil.
Ja. Aber so richtig, wo man sagt, weiß ich nicht, Lordi oder weiß oder irgendwie Ding Dong oder wie hieß das damals?
Ja, Ding Dong.
Ja, ja. Nee, nicht, ja, es gibt auch so einen echten Song irgendwie.
Echt?
Irgendwie, ja, weiß ich auch nicht mehr. Aber aber sowas gibt's nicht, wo man jetzt sagt, das kann man ja kaum fassen, dass die da irgendwie das ernst meinen oder so.
Ja, Jendrik halt, ne?
Ja, okay, das ist dann natürlich, ja. Aber das finde ich auch nicht, also wenn wir mal so einen richtigen Trash hinschicken würden, also das ist ja nicht
ja,
so richtig.
Ja, sowas wie Stefan Raab damals mit Warte, hatte Dude da, das
ja,
war so
auch,
geil, ich finde das richtig ja. Witzig. Ich glaube, sowas hätte auch wieder
hätte Potenzial, ja. Aber wobei ich schon das Gefühl habe, dass in den letzten Jahren schon eher, weiß nicht, so eine Story, also seit Conchita oder so, so eine Story, so ein Statement irgendwie, dass das immer schon so überzeugt, oder?
Ja, wahrscheinlich
oder?
Schon. Ja, doch, stimmt.
Also, das kommt immer darauf an, wie man das einordnet. Wenn man das so als Spaßwettbewerb versteht, dann glaube ich, haben die anderen schon Chancen. Aber das ist ja auch so eine Kritik, die ich habe, dass das halt so ernst, das ist so ein ernsthafter Wettbewerb, obwohl da halt Trash auf der Bühne passiert. Dann kommen aber diese Einspieler, wo Peter Urban dann irgendwie so drüber erzählt, dann immer diese Drohnenshots, dann wie die dann auf irgendwelche malerischen Landschaften da durch die ja. Länder da fahren, dann irgendwie so. Ja, sie hatte bereits in ihrer Kindheit irgendwie mit der Geige eine prägende Erinnerung, dass sie die irgendwie mal auf den Kopf bekommen. Keine Ahnung. Also das ist halt ganz, also ich finde das immer so ganz unangenehm, wie diese Einspieler immer so ganz ernst da genommen werden. Und
ja,
manchmal gibt es doch so einen frechen Spruch von Peter Urban.
Ja,
und
genau.
Das ist dann das Witzige daran. Aber ja, na gut. Also ich weiß nicht, hast du da irgendwas hinzuzufügen zum Eurovision Song Contest 2021?
Nur, dass ich sehr aufgeregt bin, sehr freue und es einfach geil ist, dass es wieder stattfindet.
Okay, sehr gut. Dann werden wir nächste Woche schauen. Da ist dann wieder eine andere Expertin zu Gast. Können wir dann gucken, wie es gelaufen ist. Und ja, ich werde es mir anschauen. Mal gucken, wie ich es dann finden werde. Okay, dann machen wir einen recht großen Schritt. Und zwar zu einer Dating-Show. Das ist für mich mein ESC, habe ich auch schon mal gesagt.
Ja.
Und zwar Mom bei Join. Die Dating-Show, man kann aber nicht genau sagen, also habe ich schon tausendmal erklärt mit Mom, warum das Ding noch so heißt und so. Aber es heißt jetzt, glaube ich, offiziell Mom, die neue Dating-Show oder das Dating-Experiment oder so, haben sie dahinter gefügt oder so. Ist ja auch wurscht. Es ist die Dating-Show, bei der es darum geht, dass ein jüngerer Mann und ein älterer Mann quasi die Bachelors sind und dann gibt's jüngere und ältere Frauen, ich glaube sechs von oder sieben von jeder Sorte, genau, von den Ladies und den Girls,
genau,
die um diese beiden Männer kämpfen und es ist halt quer durch alle Altersklassen.
Genau.
So. Also die Jüngste sind 23 oder 22 oder so und die Älteste ist 51.
Ja, ich glaube, so dürfte es gewesen
genau.
sein, ja.
Wir haben den Anfang gesehen, also ich habe beide Folgen gesehen, also heute ist Donnerstag, deswegen die dritte Folge kam heute raus, haben wir beide noch nicht gesehen. Du hast Folge 1 gesehen, ich habe Folge 2 auch noch gesehen, weil ich Join Plus natürlich abonniert habe, extra für morgen. Und ja, vielleicht sagen wir erstmal was zu den beiden Männern, die im Zentrum stehen, Dustin und Dan.
Genau, ich finde dieses Mal die Altersspanne also geringer als letztes Mal, also ich weiß gar nicht, wer es wäre. Dan ist der Ältere, richtig?
Dan ist der Ältere, genau.
Der ist irgendwie 49 und Dustin ist 30. Also es sind nur 19 Jahre. Ich glaube, letztes Jahr war die Age Gap ein bisschen größer.
Ja.
Und sind halt auch vom Typ her total unterschiedlich. So der Dustin, der Jüngere, ist so riesig und so ein Sunny Boy mehr oder weniger und der Dan ist halt eher kleiner und
aber auch nicht so klein, ne? Der
ja,
andere
der
ist halt
andere
über
ist
zwei
halt
Meter
so
groß.
Riesig,
ne?
Ja. Und halt ist mehr so geheimnisvoll, finde ich, und eher so, ja, ich bin reich.
Ja, aber das ist ja die Erzählung immer dieser Show.
Das
so.
Finde ich aber auch so, so penetrant,
das ist so dämlich. Ich habe mir die besten, ich habe mir natürlich den Off-Text, das ist ja mein Highlight in dieser ganzen Show. Da habe ich mir schon wieder einige Sachen mitgeschrieben. Also in jedem Off-Text wollen die diesen Unterschied zwischen arm und reich auch klar machen, zwischen dem Junior und dem Senior.
Ich finde es aber so penetrant, wie da auch, wie sie ankommen. Er im, also der Dan, der Ältere, der Reiche, kommt im Speedboat und der andere paddelt da mit seinem Kajak übers Meer an den Steg und dieser Drohnenshot, der ist so affig.
Ja, ja. Also die haben die wirklich auf so ein Surfbrett gestellt mit so zwei Paddeln außen und das ist also mega.
Jeans
dann. Ja, genau. Und einer der ersten Kommentare ist gleich, als die Ladies dann die Villa betreten, ist: Die Villa ist ein Typ wie Dan. Alles nur vom Allerfeinsten. Allein dieser Satz, die Villa ist ein Typ wie Dan. Das macht so grammatikalisch überhaupt gar keinen Sinn. Und es wirkt alles, diese Off-Texte immer wieder so wie einfach mal aufgeschrieben und dann aber auch nicht mehr überarbeitet. Also so der First Draft der Off-Texte. Und genauso bei den Ladies und bei den Girls, da gibt es auch ja den Arm-Reich-Unterschied gleich bei der Ankunft. Hier die Ladies, und die kommen nicht im Billo-Bus, sondern in der fetten Limo. Das hat der Off-Text gesagt.
Das ist ja auch bei den Mädels wird es ja dann immer so auch klar gemacht, okay, wer ist jetzt reich, wer ist im reichen Team und wer ist im armen Team, aber es ist so überzogen.
Ja, ja, genau, weil es gibt eben nicht nur die Villa, nicht nur die Villa, in die dann quasi das Team Senior ja immer einzieht, sondern es gibt ja auch wieder den Glamping-Bereich.
Ja.
Wo dann in diesem Jahr sind es nicht Zelte, sondern es ist so ein Wohnwagen.
Ne, ich glaube auch Zelte.
Auch aber Zelte, auch der, genau.
Auch so ein Wohnwagen.
Ja, genau.
So ein Luxus.
Und draußen haben sie die Moskitos. Das war jetzt am Anfang so eine Schwierigkeit, dass ja gleich alle komplett zerstochen wurden in der ersten Nacht. Also das ist schon scheiße. Ich verstehe auch nicht, ehrlich gesagt, warum das, also will man sozusagen den Vorteil, den ja der Junior hat, aufgrund seines Aussehens wahrscheinlich, seiner Jugend, will man den dann ausgleichen dadurch, dass der halt den Nachteil hat bei der Wohnsituation? Oder ist das der Gedanke dahinter?
Keine Ahnung, ich finde es aber einfach nur affig.
Ich verstehe es auch nicht so ganz, warum diese zusätzliche Herausforderung reinkommen muss mit der Wohnsituation. So.
Ja, es wird ja dann auch immer so drauf angespielt, so stehst du eher auf Luxus oder eher auf, keine Ahnung, auf Armut?
Camping,
also
ja.
Also auf Armut, aber es wird ja auch dann auf die Persönlichkeiten von den Typen immer so angespielt.
Ja, ja.
So, wer sagt mir denn, dass nur weil der jetzt jünger ist, dass das ein armer Schlucker ist? Und das steht doch überhaupt nicht fest.
Luxus ist für Dan sein Leben.
Ja.
Also das ist dann völlig, der hat einen ganz normalen Beruf, bei dem er mehr verdient, aber das ist doch kein so ein Luxusmensch. Das war schon letztes Jahr so bei Felix, genau. Ne? Der ist ja Architekt gewesen. Der hat so ein ganz normales, also schon ein schönes Loft, aber der ist jetzt, das würde ich jetzt nicht sagen, dass es so Luxus, so ein Luxustyp ist.
Nicht so ein hier mit seiner mehr 3 Millionen Villa da irgendwo sitzt.
Ja, also das ist wie immer die gleiche Erzählung sozusagen. Wir haben Dustin und Dan. Dan ist, er hat gesagt, er hat in Berlin 6 IT-Unternehmen.
Okay.
Er ist Workaholic. Mein Laster sind Uhren, wurde dann gleich in der Begrüßungsmatz gesagt. Und er hat eine Tochter, die erst 5 ist.
Ah.
Also später Vater geworden, ja.
Okay. Aber dann kann er ja auch noch nicht so lange
Single sein. Ja, stimmt. Dustin ist, wie gesagt, 30 Jahre alt und Angestellter im Bauwesen. Er schläft immer nackt, hat man gleich am Anfang gewusst. Und er spielt Handball, leidenschaftlich, hat er gesagt. Leidenschaftlich Handball.
Okay, schön.
Genau, und dann gibt es jetzt das erste Treffen am Hafen, ne, was wir auch schon davor gesehen haben.
Ja, es ist ja auch eine Neuerung, dass sie jetzt direkt
nach Mexiko, genau.
Nach Mexiko gegangen sind. Weil letztes Jahr war ja erst irgendwo in so einer Halle haben sie sich getroffen.
Ja, in so einer Hotellobby war das damals.
Und dann war ja auch direkt danach gleich die Besuche, richtig?
Ja, genau, Home-Dates quasi, ja.
Genau, ja.
Wo das dann auch die legendären Szenen mit Mariam kamen und dann gab es ja auch dieses legendäre Buffet, ne, wo Marco dann, weil er war ja, glaube ich, Kroate, wo er dann so zum Jugo-Essen da eingeladen hat, dann hat Mariam da schon richtig so gestachelt, ne?
Ich glaube schon, ja.
Ja, das, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Und dann stellten sich die ersten Girls vor. Also ich würde es hier nicht alle natürlich durchgehen, aber Alina war sehr präsent jetzt in den ersten beiden Folgen.
War das die besoffen war?
Ja. Alina, 25, Model aus Nürnberg, sie hat gesagt, ich stehe auch in Musikvideos rum und sehe gut aus.
Ja, genau.
Also die war schon relativ präsent, hat sich auch gleich in Team Senior, glaube ich, entschieden, hat sich dafür entschieden.
Ich glaube schon, ja.
Genau, und ja, die war auch schon mit einem älteren Mann mal zusammen, hat sie mal erzählt. Dann haben wir Jenny, die ist, glaube ich, die erfolgreichste Instagrammerin von diesen ganzen Leuten. Sie hat gesagt, sie sieht sich als klassische Hausfrau, hat sich so vorgestellt.
Stimmt, die das so gerne möchte später. Ja,
ja. Sie liebt es. Sie liebt es, genau. Ja. Ich liebe das zu kochen und für meinen Mann. Und dann,
ja, und Mittagessen und wenn mein Mann nach Hause kommt.
Genau. Ja. Dann haben wir Selina von der Bundeswehr. Genau, dann haben wir Gloria. Sie hat öfter, aber jetzt mal schon in den ersten zwei Folgen anklingen lassen, dass ihr Luxus sehr wichtig ist. Und dass ihr Glamping so, also dass das für sie nicht in Frage kommt.
Genau, stimmt.
Deswegen ist sie auch gleich im Team Senior geblieben. Dann haben wir Lisa, Flugbegleiterin und Nachhilfelehrerin. Franziska kriegt, was sie möchte, habe ich mir aufgeschrieben. Ich weiß nicht, was sie gesagt hat. Monika hat sich, genau, das sind jetzt, glaube ich, schon die Ladies. Genau, Monika ist eine Lady, wenn ich das, genau. Genau, Monika ist auch die Jüngere. Das ist die, die, das hast du noch nicht gesehen, in Folge 2 hat sie das erste Einzeldate mit Dan. Also ich fand die ziemlich gut. Die fand ich am Anfang ziemlich gut. Sie hat sich selbst als Rebellin beschrieben. Aber das war fast meine Liebling von den Girls. Genau. Mhm. Genau. Und dann kamen die Ladies dazu. Und das gab auch schon mal so einen ersten Aufeinanderprall zwischen Anne und Alina. Anne ist die...
Anne Theke.
Genau, das stimmt. Das ist Anne Theke. Ja. Und, wie würde man die beschreiben?
Oh, die ist so, für mich ist das Mariam 2.0.
Ja, das, also.
Also, die ist schon sehr, sehr direkt. Die sagt direkt, was sie möchte. Und dann hatte sie ja auch am ersten Abend so ein kurzes Date mit dieser anderen, Jasmin.
Ja, genau, Jasmin, genau. Ja.
Mit dem Senior.
Jassi heißt sie. Jassi. Heißt sie im Format, genau.
Ah, okay. Mit dem Dan hatten sie so ein Mini-Einzeldate. Oder halt so
mit dem Dustin.
Dustin.
Nein, dachte, das ist der Jüngere.
Nee, aber sie hatten es mit dem Älteren.
Ach so, stimmt. Ja. Wechselt ja auch noch.
Und da war sie ja dann, da ging es irgendwie, Jassi meinte so, ja, Sex ist für mich mein Tantra oder irgendwie was weiß ich. Oder ich, das ist mir heilig. Und für sie ist das was ganz Besonderes. Und dann die Anne gleich so, ah, ne, für mich ist Sex nicht heilig. So, sie hat immer genau das Gegenteil davon gesagt, was Jassi gesagt hat, um halt diesen... Ja, hat sich da so ein bisschen aufgebäumt und war halt so, ja, ich bin das Gegenteil von dem, ich bin so richtig unique und...
Aber ich finde, das hat sie perfekt gemacht, ehrlich gesagt. Sie hat die Jassi so richtig dumm aussehen lassen.
Ja, aber es war halt so typisch Mariam.
Ja, aber, so richtig, ja, genau.
So direkt und
ja.
Ja, ich bin mehr so für jeden Spaß zu haben und so und ja, genau.
Also sie hat das perfekt gemacht, finde ich. Sie hat sich von Anfang an... sowohl, also so hard to get so positioniert, ne?
Ja, so ein bisschen, ja.
Und auch gleichzeitig so als intelligent, weil neben Jassi ist es ehrlich gesagt auch nicht schwer, das zu machen, weil die ist halt so super aufgedreht. Also der erste Satz, der von ihr fällt, ist, wenn du Ananas isst, schmeckt deine Scheide nach Ananas. Ja. Das war das erste Gespräch, was man von ihr gehört hat. So. Und die ist ja von den Ladies, ne? Das ist eine ältere Dame, die aber überhaupt nicht alt aussieht. Ne? Die sieht super jung aus.
Ja, aber das ist auch wieder, was ich vorhin gesagt habe, zwischen Junior und Senior ist ja auch so kleiner Altersunterschied. Und das ist jetzt auch, also die Ladies sind irgendwie 37 oder so und die Girls sind teilweise 26. Also so viel Unterschied ist da gar nicht.
Ja, also man erkennt es vielleicht bei so 2, 3, 4 Leuten, dass die halt schon... deutlich älter sind, also so vom Aussehen, aber ansonsten ist da fast kaum ein Unterschied da, auch so von der Kleidung und so, die sind ja alle super ähnlich da. Ja, aber Jassi ist auf jeden Fall super auffällig gewesen in diesen ersten Folgen.
Die erinnert mich mega an Solin von Germany's Next Topmodel.
Stimmt.
Weil einerseits haben die halt auch einen ähnlichen Akzent, aber sie verhält sich auch genauso, sie ist so von sich selbst überzeugt. Und so.
Super laut, ne?
Ja, genau, also das ist für mich die Solin von Germany's Next Topmodel.
Die hat dann auch, ich weiß nicht, war das noch bei dir, dieses Date in dem Hochseilgarten? War das Folge 2?
Nee, okay. Ich war vor der Entscheidung, hat es geendet.
Ja, genau. Da durfte eben Jassi mit, auch auf dieses Hochseilgarten-Date mit Dustin. Und da, also da war auch wieder zwischen Anne und Jassi so eine Konkurrenzsituation, weil Anne hat halt super Höhenangst, hat es aber nicht, also sie hat dann schon immer versucht, alles zu machen. Und Jassi hat halt dann auch irgendwann die Höhenangstkarte gespielt. Und hat halt dann sich immer so an ihn so rangemacht. Ja, ne? Also kannst du mich bitte beschützen, kannst du mir, weil sie hatte halt nicht, sie hatte keine Höhenangst oder sie hatte da keine Angst da oben in dem Hofseilgarten, wo du halt angeleint bist. Und dann hat, dann gibt's am Ende, war das Highlight quasi dieses Hochseilgarten-Dates, dass du halt da runterspringst. Also das ist halt so, springst so, dann so runter und wirst dann so abgefedert, so
Bungee-Jumping
mit dem Seil, ja. Aber das sind wirklich 20 Meter vielleicht gewesen, wenn überhaupt 15 Meter vielleicht. Und dann hat halt Anne war als Letzte dann dran, glaube ich, hat er gesagt, sie kann es nicht, sie ist da runtergegangen. Und Yassi hat er gesagt, nee, ich spring nur runter, wenn ich einen Kuss von dir krieg.
Oh.
Und vor allem, ne, die saßen alle dann unten schon da. Und dann hat sie aber tatsächlich mit ihm sich geküsst.
Also wirklich,
Mund auf Mund. Ja, nicht, also die haben auch ein bisschen Zunge war auch dabei, vor den anderen.
Hä?
Ja,
was
ja.
ist sie denn für eine?
So ja, richtig die haben das
so weiß. Und warum macht ihr das dann auch noch?
Ja, also du kannst halt auch nicht Nein sagen. Der,
ja, doch, kann
ja, ich schon. Klar, kannst du schon, aber also ich habe schon verstanden, warum er das so
oder
gemacht
halt
hat.
Oder nur so ein Küsschen.
Ja, weil er konnte es halt auch noch nicht unterscheiden, ob inwiefern das ernst gemeint war, so mit, dass sie das nicht schafft oder so, oder dass sie halt wirklich Höhenangst hat.
Ja, aber wenn er sie küsst, dann ist es doch klar, dass sie das schafft. Das ist doch
ja.
das ist die logische Konsequenz. Dieser Kuss hilft mir bei der Höhenangst.
Das stimmt, das stimmt. Aber dann hat sich wieder eben Anne super schlau halt positioniert, weil sie hat dann halt im Interview gesagt, ja, also wenn ich einen Kuss bekomme, dann will ich halt nicht, dass es so Erpressung ist, sondern ja. dass halt der auch was fühlt. Und sie hat gesagt, sie macht es schon super gut.
Das hat sie ja auch bei diesem Zweier-Date mit Yassi, hat sie das ja auch so ein bisschen gebracht, wo
ja.
Die haben sich ja öffentlich vor ihm schon gebettelt, mehr oder weniger.
ja, und ja dann, aber sie halt nicht, sie bettelt
genau,
sich ja nicht.
Genau, und dann sondern, hat... Ja. Dann wollte sie halt gehen, weil die Yassi auch so einen merkwürdigen Kommentar gebracht hat von wegen, ja, können wir noch alleine bleiben, mit ihr will ich hier nicht mit dir sein. Und dann meinte sie ja irgendwie so, also die Anne, ja, du kannst es ruhig machen, du kommst ja dann eh nach Hause zu mir, so mehr oder
ja.
weniger. Also sie gibt sich schon so als die Reifere, ich glaube, das ist gar nicht
ja, ja.
so unklug. Ja, mal schauen, wo die Reise hinführt mit ihr.
Ja, auf jeden Fall. Also und die ist auch nicht nur so ruhig und nicht nur so, weiß ich nicht, so intelligent, so was sie so von, also die ist die intelligente Frau, aber dann hat sie halt auch so lockerere Momente, denn in Folge 2, da besaufen sie sich richtig, nämlich alle im Team Junior und vor allem angetrieben von einer, die ich super finde, und zwar Masha from Russia.
Ja.
Masha. So cool. Die ist echt geil, also die ist ja Comedian, das ist ja Wahnsinn, was die an Gags da raushaut. Also ich habe mir auch ein paar Sachen hier aufgeschrieben. Moment, wo okay. habe ich hier Masha from Russia? Hier habe ich es. Als dann sie alle so am Tisch sitzen und alle saufen, wie sonst was, 16%igen Alkohol, habe ich mir aufgeschrieben. Dann sagt Masha, ja, 8% hatte ich schon in der Muttermilch, weil sie ja aus Russland kommt. Und die hat dann auch sich geküsst mit Jasmin und so, weil die halt auch bi ist, glaube ich. Masha hat sie auch mal gesagt.
Ah, echt? Das
ja, sie mag auch Frauen, aber für Beziehungen
so,
kommt dann
doch,
Mann
stimmt,
in Frage.
Genau. Genau. Ja, doch, ja. Ich erinnere mich.
Genau, also das ist so ein bisschen, sind die auffälligsten, glaube ich. Also es gibt jetzt noch nicht so viele andere, die dann so aufgefallen sind. Also Alina halt. Dann haben wir noch eben diejenige, die das erste Date bekommt, also Monika. Die aber, das, also vielleicht hast du, ich weiß gar nicht, ob es auch Folge 2 war, aber die halt schon immer so gesagt hat, sie, genau, das hat sie auch schon beim ersten Kennenlernen da gesagt, dass sie halt das nicht so mag, wenn einer schon so früh Körperkontakt sucht. Das hat dann auch Dan sofort so bei dem ersten Date dann, wo sie das angesprochen hat, so als so verklemmt.
Doch. Ja, da gab es doch dann auch aber ein bisschen Unmut Dan gegenüber.
Ja, genau.
Dass er so
Sex immer genau, so ins Spiel bringt. Ne?
Ja, stimmt, da ging es darum, man soll Eigenschaften aufzählen, die einem wichtig sind in einer Beziehung. Und sie meinte halt irgendwie, keine Ahnung, Loyalität, Vertrauen, Ehrlichkeit und ganz zum Schluss hat sie Sex gesagt.
Ja, ja.
Also was? So spät ja. kommt es bei dir und so. Und dann irgendeine andere kam dann, ja, Sex ist bei mir ganz oben. Und er so, okay, dann rede ich jetzt mit der,
ja,
die ja. andere interessiert mich nicht mehr. Also
ja,
es
ist schon so ein Bock bisschen auch. Also das ist, hat man dann auch so durch die Blume gesehen.
Ja.
Nina ist noch dabei, die ich vielleicht noch erwähnen will. Das ist die Sängerin, Moderatorin und Schauspielerin, die so ein bisschen da völlig fehl am Platz wirkt da drin. Die 40-Jährige aus München, diese Blonde, die kommt halt vor
Doch.
Allem in den O-Tönen vor, weil
ja.
sie halt nichts macht, aber halt immer so, die wirkt halt da drin wie so eine Moderatorin, die irgendwie falsch da reingesteckt wurde, so, die sich irgendwie verlaufen hat in der Sendung. So kommt die rüber. Und Simone ist diese Rockerbraut, die ist die Älteste, die 51-Jährige, die auch schon ein bisschen,
wo man es ein bisschen
deutlich sieht. Operiert ist, ja. Die finde ich bisher auch ganz sympathisch eigentlich, weil die halt so immer so diese Karte spielt, ja, ich bin eigentlich Naturmädchen und mir macht es nichts aus, da draußen zu schlafen.
Doch, ja, genau, stimmt, das war die.
Ja, ja, die finde ich auch ganz in Ordnung. Ja, ansonsten, was man vielleicht noch erwähnen sollte, bei diesem ersten Aufeinandertreffen dann von allen dann, das fand ich übrigens super unspektakulär, dann kamen ja beide mit den Booten an, also er angepaddelt, der andere mit so einem Speedboat und dann ging es einfach so los. Es gab da gar keine Zeremonie oder sowas, ne? Da war einfach nichts.
So. Ja, ich fand auch irgendwie, es war gleich da, so von 0 auf 100 direkt.
Ja, die standen dann so nebeneinander und dann war ja der nächste Shot schon so, wie sich dann die einzelnen Frauen da zu den einzelnen Männern da orientieren. So. Und einfach, da gab es gar keine so erste Nacht der Rosen oder sowas in der Art. Das ging einfach so 0 auf 100 los irgendwie. Da fiel dann übrigens auch ein schöner Satz von Dan, den ich mir hier auch, genau, Dan zitiert einen Philosophen, als er dann seine erste Ansprache gehalten hat.
Stimmt, oh mein Gott.
Wo er dann gesagt hat, es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen und sich vom Zauber des Anfangs verführen zu lassen. Oh. Das war seine Ansprache.
Das war auch bestimmt so vorgegeben. Ja, jetzt sag mal irgendwas Philosophisches, du bist ja hier der Ältere, so mehr oder weniger.
Ja. Ja, ansonsten würde ich jetzt nur noch schöne Highlights aus dem Off-Text kurz noch verlesen wollen.
Ja.
Also es ist wie ganz am Anfang der Satz, Dan, der Doppelzentner Selbstvertrauen. Als wäre der auch so ein Doppelzentner. Das heißt ja, dass er 100 Kilo wiegt.
Ja, der ist
niemals. Nee. Also, naja. Dann irgendwann kam irgendwas zum Thema Intelligenz oder so und dann kam der Off-Text, bestimmt, Bildung ist ja unser Auftrag. Pärchenbildung.
Wie genau du dazu hörst, dass du das dann irgendwie mitkriegst. Bei mir geht es also.
Aber es geht auch ohne Eumel, Tantra oder Dominanz. Einfach nur mit Prickelwein. Alina hat schon einen halben Weinberg vernichtet. Das ist einfach so geil. Und dann gab es die erste Mominierung, heißt es ja immer noch.
Ja.
Und dann kam der Kommentar vom Off-Text. Es ist der Interruptus für die gute Stimmung. Schon am ersten Abend gibt's die erste Mominierung. Da hätten sich einige wohl ein etwas längeres Vorspiel gewünscht. Das ist einfach so dumm.
Mominierung, auch so ein geiles Wort. Das klingt wie so ein Kind, das es noch nicht richtig aussprechen kann.
Ja, also wir bleiben auf jeden Fall dran an Mom. Wir werden da weiter schauen und weiter das hier besprechen. Es ist auf jeden Fall vielversprechend. Es ist nicht mehr so charmant auf die Art und Weise, dass es halt wesentlich mehr Budget hat. Also wir haben auf einmal Kameras im Haus, was ja letztes Jahr undenkbar gewesen wäre.
Stimmt.
Also letztes Jahr war das Haus einfach so komplett, das war einfach so
das
egal.
Das war so das Haus.
Es gab halt nur zwei Kameras draußen auf dieser Terrasse.
Ja.
Ja, also ein bisschen mehr Budget haben sie bekommen, das merkt man auf jeden Fall. Und auch übrigens mehr besserer Schnitt und so, viel aufwendiger. Ja, so viel zu Mom. Wir gehen weiter zu den News und zu weiteren Dating-Shows. Zwei neue Dating-Shows, die angekündigt wurden. Und zwar eine von RTL 2, Let Love Rule heißt die.
Okay.
Und das ist ein Format, was es schon seit 3 Staffeln in Holland gab. Und das setzt sich jetzt mittlerweile so ein bisschen auch international durch. Also es gibt es in UK, Schweden, Belgien und bald auch in Portugal und eben bald auch in Deutschland. Weil es ist, das Besondere ist, es ist eine tägliche Dating-Show, also so ähnlich wie First Dates, also am Vorabend. Und es geht darum, dass Singles auf der Suche nach der wahren Liebe sind und gleich beim ersten Date mit dem Zusammenleben beginnen. Also gibt es da ein Haus und da wohnen die dann zusammen.
Also ist es dann, wird dann ein Pärchen über mehrere
Ich weiß nicht, ob es mehrere begleitet. Tage sind. Das weiß ich auch nicht, ob es dann...
Ach so, also
ich,
oder, ich, ah, oder ob es so zusammengeschnitten ist, dass praktisch... Mehrere Tage in einer.
Ich tippe schon, aber es klingt irgendwie relativ aufwendig, wenn die dann mehrere Tage da leben müssten. Es kann auch sein, dass nur irgendwie die erste Nacht ist vielleicht. Kann ich mir auch vorstellen, dass halt die erste Nacht so zu einer Episode zusammengeschnitten ist und dann halt so First Dates mäßig mit mehreren Paaren pro Folge. Aber es klingt alles super aufwendig und es sind auch schon 80 Folgen bestellt worden für den Vorabend.
80?
Ja, also da erhofft man sich einiges davon. Moderation wird übernehmen, was ja auch klar war, dass die noch irgendwie anders eingebunden wird, wieder Gianna Inazzarella. Love Island erfahren und RTL 2 erfahren natürlich. Also das wird ein neues Format sein, wird auch gleichzeitig bei TV Now laufen, aber eben vor allem bei RTL 2 am Vorabend. Dann gibt es eine interessante neue Show, finde ich, in Sat 1, und zwar eine Dating-Show mit, also die vor allem das Ziel hat, dass Frauen antreten, gemeinsam mit ihrem schwulen besten Freund.
Okay.
Der sie dann beraten soll quasi. Oh. Love Couples, mein Date, mein schwuler bester Freund und ich heißt die Show.
Oh Gott, was ist das denn für ein...
Langer Titel, aber ja, Dreharbeiten sind schon abgeschlossen und es geht darum, dass 8 Single-Frauen davon überzeugt sind, dass ihr schwuler bester Freund am besten weiß, welcher Partner zu ihnen passt. wurde auf Teneriffa gedreht.
Mhm.
Alle Duos ziehen dann zusammen unter ein Dach und dann beginnen die Dates.
Ach so, also alle sind unter.
Ich weiß noch nicht, wo die Männer herkommen. Dann.
Ach so.
Also, ob die dann von externen ins Haus kommen oder so. Oder?
Was folgt? Boah. Also, ich hoffe ja dann auf so eine Storyline, dass, wenn alle Duos, also alle Mädchen mit ihren besten Freunden unter einem Dach wohnen, dass dann da sich so Pärchenbildung zwischen den Schwulen irgendwie.
Das ist natürlich auch was, was interessant ist. Ne?
Boah, da hoffe ich ja drauf. Ja. Das würde dem Ganzen noch ein bisschen mehr Schwung geben, glaube ich.
Ja, also in jeder Folge wird auch eins der Duos rausgewählt von den anderen TeilnehmerInnen. Also das ist da so ein bisschen so Reality-Competition-Anteil drin. Also ich finde, das klingt ganz vielversprechend. Es geht auch nicht nur um die wahre Liebe. Also die Gewinner gewinnen natürlich die große wahre Liebe, aber auch 50.000 Euro.
Ach so.
Also da ist auch so ein bisschen Motivation drin. Ich tippe mal dann, dass es eben nach der EM erst ausgestrahlt wird. Aber finde ich jetzt mal ganz vielversprechend, ehrlich gesagt. Und auch vielversprechender als diese Love is Blind-Sache.
So, ja.
Hast du da irgendwas davon gesehen?
Nee. Ich habe, glaube ich, mal kurz reingezappt oder so, aber ich...
Ja, obwohl du ja Love is Blind mochtest, weil ich mochte es ja nicht.
Ja, aber irgendwie hatte ich da nicht so Lust drauf.
Wie heißt es hier?
Five Senses for Love.
Genau, so. Ja. Also ich muss auch sagen, ich habe, glaube ich, die Hälfte der ersten Folge gesehen und dann nochmal irgendwo mittendrin so eine halbe Folge. Also die Kandidatenauswahl ist halt wirklich der Bodensatz so an den Leuten, die man noch in irgendwelchen Casting-Datenbanken drin hatte. Also Wahnsinn. Und übrigens auch eine von Mütter machen Porno.
Das ist
eine dabei von den Müttern. Und ich glaube auch ein, zwei, die schon mal bei Temptation Island oder irgendwo beim Bachelor mal irgendwie dabei waren. Ich hätte gern mal drüber gesprochen, aber ich habe es nicht erstens zeitlich geschafft und auch nicht, also mir hat es einfach wirklich nicht gefallen, muss ich sagen. Das war einfach von der Aufmachung her billig.
Genau, ja, billig.
Und halt die Kandidatenauswahl, da ist halt, also, ich weiß nicht, das hat mir ja schon bei Love is Blind so gestunken, dass halt so, so typische Kandidaten einfach dabei sind und halt man nicht, also hier könnte man ja wirklich mal so ein krasses Experiment wagen mit irgendwelchen Leuten, die halt komplett anders aussehen.
Ja.
Und so hast du halt einfach eine normale Dating-Show, wo sich die Leute halt nicht sehen. So.
Ja.
Naja. Apropos Sat.1, da gab es eine große Nachricht und zwar, das müssen wir nicht lange besprechen, aber Daniel Rosemann, der Senderchef von ProSieben, wird künftig beide Sender verantworten. Also der wird Senderchef von ProSieben und Sat.1 sein und es soll halt dafür sorgen, dass man noch stärker Synergien nutzen kann, dass man noch stärker irgendwie checken kann, welche Show passt zu welchem Sender und so weiter. Ja, nur mal so als Hintergrund. Das könnte was bewirken, so in naher Zukunft vielleicht schon. Und es ist ja auch interessant, weil RTL so ein bisschen ja von dieser ja krassen Reality-Schiene weggeht und Sat.1 ja so ein bisschen da rein zielt da gerade. Merkt man ja deutlich an Promis in der Palm und jetzt auch an diesen Shows. Also die wollen ja insgesamt lauter werden. Und wir hatten ja auch Festspiele der Reality Stars zum Beispiel oder solche Sachen. Mal gucken. Aber apropos krasse Reality bei RTL Sommerhaus. Wir haben die ersten Infos zum Sommerhaus 2021. Es ist bekannt, dass es wieder in Bocholt stattfinden
wieder
wird.
In der Hütte
wieder in der Bruchbude da. Irgendwo im Ruhrpott.
Aber ich fand, das war jetzt nicht schlimm.
Nee, überhaupt nicht. Also ich fand es irgendwie auch geil, das Haus, so, das war irgendwie, also so komplett runtergekommen. Also,
ja.
So, in Portugal war es halt auch schon scheiße, so, dieses Haus, das war auch schon so eine Bruchbude. Aber da ist es halt wenigstens noch Portugal und irgendwie so ein bisschen Urlaubsstimmung. Aber hier ist es halt so super trist einfach.
Vor allem in Portugal ist es vielleicht auch noch ein bisschen wärmer und in Deutschland ist es halt so,
Und jetzt hat die Bild aber berichtet, weil es geht ja jetzt auf den Juni zu und letztes Jahr, glaube ich, begannen am 1. Juni die Dreharbeiten für die Staffel und deswegen stehen wir eigentlich kurz vorm Sommerhaus 2021 wieder. Die haben ja eine sehr lange Zeit gehabt, in der das Format dann geschnitten wurde. Mhm. Und eventuell wird es dann in diesem Jahr eben auch schon wieder so sein. Es soll dann wieder bald schon losgehen im Juni mit den Dreharbeiten. Zu den KandidatInnen ist noch nichts bekannt, muss man sagen. Also da haben wir noch keine Anzeichen. Es gab mal so eine Überschrift, dass irgendwie hier Mörtel Lugner und der soll ja zusammen sein mit, oder irgendwie, die soll was gehabt haben mit dieser Wrestlerin von der Dschungelshow, wie hieß die nochmal?
Keine Ahnung.
Xenia, sondern die Wrestlerin, die bei DSDS war.
Ja, aber ich weiß nicht, wie die heißt.
Ja, ist auch wurscht, aber die soll irgendwie...
Die sollen was gehabt haben und deshalb war gleich so Gerücht, ja, Sommerhaus.
Aber ist natürlich völliger Quatsch, der ist ja mittlerweile 90 oder so, das ist ja, also, das, oder? Der ist doch ist uralt. Ist
echt schon so alt?
Ich glaube schon.
Boah, keine Ahnung.
Also das ist ja völliger Quatsch. Ja, aber was bekannt ist, oder was die Bild zumindest berichtet, ist, dass es eine Neuerung in den Verträgen gibt. Und das ist so ein bisschen, hat natürlich damit zu tun, wie sich RTL positioniert. Und zwar soll eine Klausel da drin sein, und das ist ein Zitat von der Bild, wer pöbelt, fliegt raus. Das soll ein so ein bisschen ein also ob es genauso formuliert ist, kann ich mir kaum vorstellen. Das muss man ja irgendwie spezifizieren, ja, was genau pöbeln ist oder so. Aber es soll halt stärker
darauf geachtet,
in diesen Verträgen stehen, was halt für einen Rausflug sorgt dann, weil man anscheinend da gelernt hat. Ist ja ganz sinnvoll, aber ich stelle mir halt diese Definitionssache sehr schwierig vor. Was ist Pöbeln, wo fängt es an?
Ist halt dann die Frage, ob das dann dem Format irgendwie schadet, wenn dann jetzt alle nur so auf Friede, Freude, Eierkuchen machen, weil sie wissen, okay, in meinem Vertrag steht XY drin und das darf ich bloß nichts machen und dann kommt es wahrscheinlich auch weniger zu Konfrontationen, weil man gleich Angst hat, okay,
Ich finde es auch schwierig, dass, also wir sind ja alle dafür, dass es nicht mehr so ausartet, ne? Dass man stärker eingeschritten wird bei gewissen Szenen, so, dass es nicht mehr dieses krasse Mobbing gibt oder so, dass da mal ein bisschen eingegriffen wird, da sind wir ja dafür. Aber ich finde es auch schwierig, das in den Vertrag zu schreiben, weil es dann ja schon weniger Reality gleich mal von Anfang an ist, weil du nimmst denen quasi eine Emotion weg.
Ja.
Also, oder man schränkt die schon von Beginn an ein. Man kann ja, also, das ist ja eine Bildformulierung. Wer pöbelt, fliegt raus. So wird es nicht im Vertrag stehen. Aber wenn da irgendwie drin steht, es ist eine redaktionelle Entscheidung bei emotionalen Szenen, ob man da eingreifen darf und ob das halt so, dass es halt so spezifisch drin steht, dass halt die Redaktion entscheidet, wann jemand rausfliegt. Das kann ja auch so formuliert sein. Und dann finde ich schon wieder in Ordnung vielleicht. Aber wenn es so in der Art formuliert ist, irgendwie ein krasser Ausraster sorgt dafür, dass man rausfliegt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es mit angezogener Handbremse irgendwie weird werden könnte. Aber ich glaube, die haben das genau im Kopf, ehrlich gesagt, diesen Gedanken beim Sommerhaus in der Redaktion. So, also ja, mal abwarten, wie das dann wird. Aber na klar, also wir haben ja schon öfter mal gesagt, im Sommer beginnt diese Nachrichtenshow von Jan Hofer bei RTL und wenn Sommerhaus dann irgendwie wieder 2015 bis 2015 läuft und dann kommt er danach Jan Hofer. Das ist schon, also das ist schon ein harter Bruch. Also muss man abwarten, wie das laufen wird. Wird dann wahrscheinlich wieder im Spätsommer laufen, das Sommerhaus, und ich schätze mal wieder, wie letztes Jahr, nach dem Kampf der Reality Stars. Wobei das ja auch irgendwie ganz schwierig ist in diesem Sommer, weil du hast ja EM und Olympia. Also es ist ja eh so ein super Sportsommer. Ja. Wird sehr vollgepackt werden, alles. Muss man so sagen. Ja, apropos Dschungelcamp, haben wir gerade auch angesprochen. In UK war es ja so, dass das ja in einer Burg stattgefunden hat, in dieser Bergruine.
In Wales.
In Wales, genau. Mhm. Haben wir damals auch darüber gesprochen, dass der RTL auch schon angekündigt hatte, da gehen wir auch hin. So, jetzt war dieses britische Ibis so erfolgreich oder hat so gut funktioniert, dass es jetzt internationale Interessenten für dieses Burg-Setting gibt sozusagen. Und der griechische Sender Antenna TV hat sich jetzt die Rechte gesichert an dem Format auch. Also das wird jetzt gerade eben auch international vertrieben. Es soll noch einen zweiten Interessenten aus dem Ausland geben. Ich tippe mal nicht, dass es Deutschland ist, weil wir haben ja dieses Jahr sind wir schon vollgepackt, was diese Shows angeht. Wir haben ja noch die Alm, was wir auch alle vergessen.
Stimmt,
die kommt ja auch noch im Sommer.
Ja.
Was ja wahrscheinlich auch ein wöchentliches Format wird, haben sie ja angekündigt. Ganz kurzer Einwurf nach der Aufnahme, weil es eine Überschrift gab, während wir aufgenommen haben und ich es jetzt gerade sehe und wir eben zufällig drüber gesprochen haben. Die Alm kommt am 24. Juni schon, immer donnerstags um 20.15 Uhr und auch die Moderation ist klar, das machen Christian Düren gemeinsam mit Colleen Ulmen-Fernandes. Das ist das Moderationsduo. Cast gibt's noch nicht, aber wenn was ist, dann melden wir es dann eben nächste Woche oder die Woche drauf, wann auch immer. Das nur ganz kurz von mir, weil wir gerade drüber gesprochen haben. Dieses neue Format dann aus Griechenland, es wird dann in einer Burg in Polen stattfinden. Also,
ach so, ich dachte, die wollen
die Burg nicht nach da Wales. In Wales. Aber es geht halt um Po, also es geht halt um die Burg an sich. Ja. Das muss man ja auch gesichert haben, das Format. Genau, also kann sein, dass es in ferner Zukunft auf uns zukommt. Ich schätze mal nicht in den nächsten ein, zwei Jahren, weil wir ja schon so viele Formate in dieser Richtung haben. Apropos Reality-Formate, The Circle war in den letzten Wochen natürlich hier bei uns auch ganz vorne dabei. Da gibt es eine sehr überraschende Headline aus UK auch, und zwar, dass Channel 4, der ja dieses Originalformat aus Großbritannien gemacht hat, jetzt einfach nach Staffel 3 sagt, jetzt ist Ende. Obwohl das Format gute Quoten hatte.
Okay.
Das war eine super überraschende Überschrift, so, weil die haben alle auch erklärt, wir haben pro Staffel immer hinzugewonnen, super viele junge Zuschauer. Und jetzt hat man aber gesagt, wir konzentrieren uns auf neue Ideen und Konzepte, was die Zukunft angeht.
Okay, komisch.
Ist echt komisch. Also es gibt anscheinend Gespräche, dass die britische Version dann vielleicht zu Netflix auch kommen könnte. Kann ich mir auch gut vorstellen. Aber warum das? Also habe ich nicht verstanden, ehrlich gesagt. Und Nathalie wird traurig sein.
Ja.
Ich mag ja die britische Version sehr. Dann gehen wir wieder zurück nach Deutschland, und zwar zur Höhle der Löwen. Da hat nämlich die Bild auch berichtet, dass eine neue Löwin in der nächsten Staffel dabei sein soll. Und zwar Sana Röser.
Sagt mir überhaupt gar
Aber nichts. Es wird dir was sagen, wenn ich sage, es ist die Tochter von Jürgen Röser.
Nee.
Wenn ich dir sage, dass Jürgen Röser Zement, Rohr und Betonwerke macht, dann... Nee?
Nee, aber jetzt macht es halt ein bisschen mehr Sinn.
Ja. Sana Röser sitzt auch im Aufsichtsrat von Fielmann, sitzt im Beirat der Deutschen Bank und ist Bundesvorsitzende des Verbands Die Jungen Unternehmer.
Okay, also sie ist halt auch einfach...
Startup-mäßig vernetzt anscheinend. Okay. Ja. Kann ich mir schon gut vorstellen, dass da was dran ist. Vox hat zwar irgendwie gesagt, nee, wir gehen weiterhin mit den Investoren aus den vergangenen Staffeln ins Rennen mit Judith Williams, Dagmar Wörl, Nils Glagau, Nico Rosberg, Dr. Georg Kofler, Carsten Maschmeyer und Ralf Dümmel. Das sind immer noch die Leute, aber klingt irgendwie so, als wüssten die da was. Das erfindet man ja nicht einfach so. Sana Röser. Nie gehört. Okay. Ja, das Letzte würde ich jetzt mal ganz kurz hier abfrühstücken. Es gab eine große Fusion auf dem TV-Markt, und zwar Warner Media, die ja auch HBO besitzen, unter anderem, und ja, HBO Max in den USA betreiben, den Streaming-Service. Die haben jetzt sich fusioniert mit Discovery. Discovery ist auch in Deutschland ja aktiv mit so ganz viel im dokumentarischen Bereich, aber auch TNT zum Beispiel gehört ja denen, also ganz viele Sender. Und die fusionieren jetzt. Und das ist halt ein ziemlich großes Ding, weil zusammengerechnet das Unternehmen dann auf 40 Milliarden Umsatz pro Jahr, glaube ich, kommt, ist das Maß. Disney steht bei 65 Milliarden und Netflix bei 25 Milliarden. Also das ist so ein Mittelding. Also,
ja.
Schon große Nummer. Und es wird halt jetzt damit gerechnet, weil HBO Max ist ja zum Beispiel immer noch nicht in Europa so richtig vertreten, dass das ja irgendwann kommen wird. Und jetzt mit dieser zweiten Sparte, die jetzt haben, also HBO und so, das ist ja eher so Fiction und Discovery eher dokumentarisch, aber natürlich auch Fiction teilweise, die ergänzen sich halt ziemlich gut, und es könnte jetzt halt dafür sorgen, dass halt ein nächster riesengroßer Streaming-Service auf den Markt kommt, wobei das Branding hier schon relativ schwierig ist, weil Disney ist halt super bekannt und Netflix ist mittlerweile auch sehr bekannt, und das sind halt so zwei Unternehmen, die man jetzt nicht, also die schon eher Kenner nur auf der Rechnung haben, so, und dann wird halt super, weiß nicht, wichtig sein, dass man den halt irgendwie gut benennt, so, weil mit HBO, glaube ich, kennen hier die wenigsten noch was anfangen, HBO Max und so, das ist halt schwierig, und Discovery auch, also da muss man sich, glaube ich, was völlig Neues einfallen lassen. Wird schwer, glaube ich, da auf den Markt zu kommen, aber es
wäre, glaube ich, mal ganz cool.
Ja, für uns ist es super, weil ich warte ja seit Jahren, dass endlich HBO von Sky weggeht.
Ja.
Und Sky bereitet sich auch schon auf die Zeit nach HBO vor, dass sie eben nicht mehr diese Partnerschaft haben mit mehr Eigenproduktionen. Und ich bin sehr dafür, wenn das irgendwann passieren wird, aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht einfach wird, diesen Streaming-Service auf dem europäischen Markt zu platzieren. Jawohl, HBO Max ist aber ein gutes Stichwort, denn die Show, die wir jetzt besprechen, oder die Serie, die ist produziert von HBO Max und war deswegen heimatlos in Deutschland und hat sich jetzt blicken lassen bei Amazon.
Ja.
The Flight Attendant
nämlich.
The Flight Attendant ist eine Show, die eigentlich von Anfang an ein Projekt von Kaley Cuoco war. Es war quasi ihr erstes großes Projekt nach Big Bang Theory. Kennt man ja als Penny von Big Bang Theory, ihre bekannteste Rolle. Und ja, sie wollte da was komplett anderes machen und ich habe das auch, glaube ich, schon mal erzählt oder habe ich es irgendwie rausgeschnitten mal, dass sie irgendwann dieses Buch entdeckt hat. Ne? Sie hat es nicht gelesen, dieses Buch, hat da dann irgendwie dieses Cover gesehen und hat dann sofort gesagt, weil sie halt auf der Suche war nach so einem Projekt, hat dann sofort ihre Agenten gefragt irgendwie, ist das Buch irgendwie schon gesichert? Weil sie hat dann auch mal erzählt, normalerweise solche Bücher mit einer starken weiblichen Hauptrolle sind halt normalerweise sofort bei Reese Witherspoon oder Dings hier, Nicole Kidman.
Ja.
Die sichern sich sofort alle Rechte an diesen Büchern normalerweise. Und sie war halt super überrascht, dass The Flight Attendant von Christopher A. Bojalian noch nicht da untergekommen war. Da hat sie sich einfach, ohne quasi gelesen zu haben, hat sie sich die Rechte da gesichert und hat dann quasi, ist jetzt auch Produzentin des Ganzen und hat sich dann selber. Also sie wollte, glaube ich, erst gar nicht in die Hauptrolle, aber irgendwie hat es sich dann so ergeben, dass sie selber auch die Hauptrolle dann übernommen hat. Jawohl. So, Greg Berlanti hat ihr dann noch dabei geholfen. Das ist ja dieser Riesenproduzent, der, glaube ich, 40 Serien gleichzeitig macht immer.
Oh Gott.
Also unfassbar. Genau, aber das ist jetzt auf jeden Fall die Hintergrundgeschichte. Steve Yocki ist hinter den Kulissen vor allem dafür verantwortlich, den man vor allem kennen könnte von Supernatural. Ich habe noch mich gewundert, ich habe jetzt den Namen nicht aufgeschrieben, aber der Komponist der Musik, der ist mir auch immer bekannt vorgekommen. Ich habe dann nochmal nachgeschaut. Der macht unter anderem auch bei You die Musik.
Mhm. Ja, es sind ja dieselben Produzenten oder irgendwie so.
Ja, da gibt es auch Überschneidungen. Mhm. Und auch bei Riverdale ist der auch teilweise bei der Musik beteiligt. Also weil mich hat die Musik so super daran erinnert, irgendwie an You auch. So, es ist nicht ganz ähnlich, aber irgendwie so sehr schnell und sehr. Ja, dieses Binge-Gefühl irgendwie. Also so sehr auf Binge und sehr schnell und so, habe ich irgendwie daran erinnert. Ja, magst du mal ganz kurz sagen, worum es hier geht, also die Ausgangsgeschichte?
Genau, es geht um eine Stewardess, die einen ziemlich wilden Lifestyle führt, sage ich jetzt mal. Also immer Party und viele Typen am Start hat. Und die Ausgangssituation ist eben, dass sie nach Bangkok fliegt. Und auf dem Flug dahin trifft sie einen Passagier und die verstehen sich recht gut. Und dann lädt er sie eben auch zu ihm ins Hotel ein, um den Abend miteinander zu verbringen. Und es geht halt auch wieder gut zur Sache mit Alkohol und was weiß ich. Und am Ende wacht sie halt am nächsten Tag auf und der Typ liegt mit aufgeschlitzter Kehle neben ihrem Bett. Und es ist halt ziemlich viel Blut und ja, sie hat keine Ahnung, was passiert ist. Sie hat einen Filmriss. Weiß aber, dass sie es nicht war oder nimmt es einfach an, dass sie das nicht gewesen ist. Und dann, beginnt so die Reise, dass sie so ein bisschen flüchtet von dem Tatort. Sie räumt da auch noch ordentlich auf, damit sie keine Spuren hinterlässt.
Obwohl sie ja nichts mit dem Mord zu tun hat. Also man weiß es natürlich nicht, ob sie was mit dem Mord zu tun hatte, weil sie halt nichts weiß mehr von der Nacht.
Aber
sie hat halt
meldet das
Angst,
niemanden
dass
so,
es irgendwie komisch wirkt. Ne?
Ja. Und dann geht halt so die Reise los, okay, wer war es? Sie hat so ein bisschen panische Angst und klar fällt es irgendwann auf, dass der Typ tot ist. Und dann fangen halt die Ermittlungen an und sie ist halt dann mittendrin in dieser merkwürdigen Geschichte.
Ja. 8 Folgen, 45 Minuten.
Ja.
Bei Amazon Prime, wie gesagt. Ich habe alle 8 Folgen gesehen, du
auch.
Ich auch, ne?
Ja.
Wie hat's dir gefallen?
Sehr gut. Also ich fand's cool. Es ist auch nicht ganz so ernst, sondern es hat schon so ein bisschen so einen leichten Comedy-Touch. Also es ist oft mal auch sehr lustig. Und ich finde auch Kaley Cuoco mega gut. Also sie macht das richtig gut. Vor allem die verschiedenen Emotionen von dieser, wie heißt sie, Cassie. Darzustellen. Also die hat ja Stimmungsschwankungen ohne Ende, weil der geht's rauf und runter.
Ist auch traumatisiert.
Genau, also die hat auch einige Probleme. Aber ja, es hat sie richtig gut gemacht und ich fand die Story gut. Es war nicht zu schwer, sondern man ist gut mitgekommen und es war jetzt auch nicht so, ja, manche, also auch nicht zu unvorhersehbar, aber es war einfach, ja, eine gute Serie so für zwischendurch, fand ich.
Ja, es ist eine gute Einsteigerserie, finde ich. Es ist, und das ist positiv gemeint, weil es halt ein sehr klassischen Aufbau hat, eine sehr klassische Spannungskurve. Also du hast klar das ist ja nichts Neues sozusagen. Man wacht neben jemanden auf, der ist tot und dann muss man rausfinden, was passiert ist. Ist ja klassisch irgendwie und auch die Stimmung, die kennt man so. Es gibt so Character-Tropes, die aber völlig in Ordnung sind, irgendwie diejenige, die dann so eine geheimnisvolle Frau im Hintergrund ist, die dann jagt und so,
ja.
die Freundin, die zufälligerweise Anwältin ist und so weiter. Also das ist ja alles schon mal gesehen, aber es ist völlig in Ordnung, weil man halt sich, also das ist, man wird gut an die Hand genommen, man hat aber dann trotzdem schon, vor allem was diese traumatische Hintergrundgeschichte angeht, schon eine gewisse originelle Idee dabei noch. Also das habe ich so noch nie gesehen beispielsweise, diesen Hintergrund von ihr.
Ja.
Ansonsten auch gute Dialoge. Die Musik ist super stimmig dafür. Ein super Intro, finde ich, haben die da gemacht. Es ist sehr schnell. Also wirklich, das Tempo ist sehr hoch.
Ja.
Es ist ja auch so ein bisschen, liegt auf der Hand, weil die halt auf der Flucht ist oder halt, ja, es ist halt sehr hektisch alles. Und deswegen kommt man da wirklich sehr gut durch. Die 8 Folgen verfliegen sehr schnell.
Mhm.
Und wer sozusagen irgendwie eine geringe Aufmerksamkeitsspanne hat, für den ist das was auf jeden Fall. Wer vielleicht auch, wie gesagt, Einsteiger ist oder so, nicht so super forderndes, glaube ich, sehen will, der ist auch gut aufgehoben. Aber trotzdem hat mir hier auf jeden Fall, vor allem von der Produktion, also die hat mich sehr überrascht, ich habe davor die Serie gekannt und wusste so ungefähr, wie die besprochen wird. Aber ich habe noch nie gehört, dass die so aufwendig produziert ist. Also mit diesen ganzen Splitscreens und so, das fand ich super cool irgendwie.
Ich auch.
Also und das sagt man ja bei Montagen und Splitscreens, das ist eigentlich nur was für Regisseure, die zu viel Geld haben, weil du musst ja quasi, wenn du so drei, das sind teilweise drei Splitscreens nebeneinander, du musst ja jedes dieser Sets halt ausleuchten und scouten erstmal und so, und das ist halt also
mega viel Aufwand.
Sehr viel Aufwand. Ja. Und das nur für so ein paar Schnitte, für ein paar Sekunden zu benutzen, muss ich schon sagen. Also hat mich überrascht. Auch gute Sets haben sie auch gefunden. So die es liegt auch auf der Hand, weil die halt Flight Attendant ist und halt durch die Welt fliegt und so. Ist so ein bisschen, mich hat so ein bisschen an Killing Eve erinnert. So ist natürlich ein bisschen anders, aber das ist auch sehr schnell, auch so von der ähnlichen Stimmung. Auch Run, finde ich, was wir auch mal geschaut haben letztes Jahr, finde ich auch so in der Richtung, so von der Stimmung. You finde ich aufgrund der Musik so ein bisschen dabei und aufgrund einzelner Charaktere so ein bisschen Überschneidung. Wenn man so diese Art von Serien mag, dann ist das auf jeden Fall was.
Ja.
Also hat mir auch gut gefallen, muss ich sagen, ja. Klar, Kaylee Cuoco war natürlich super.
Ja,
ansonsten
fand ich sehr, sehr gut.
Ein Charakter vielleicht, den man herausheben sollte. Also ich fand die Beziehung zu ihrem Bruder ganz ganz cool.
Der Bruder ist ja auch der Schauspieler von George O'Malley von Grey's Anatomy.
Grey's Anatomy, genau.
Genau, das fand ich ganz süß, dass er dabei war. So. Ja, also den fand ich, also auch die Geschichte zwischen den beiden, das war dann schon nochmal was dem Ganzen so ein bisschen mehr Tiefe gegeben hat und so eine andere Ebene. Ja, fand ich ganz gut.
Ja, und wie gesagt, diese geheimnisvolle Frau im Hintergrund heißt dann auch noch Miranda Croft und so. Das ist super klischeehaft irgendwie. Die könnte man auch kennen, wenn man Chilling Adventures of Sabrina geschaut hat. Dr. Who hat sie auch mitgespielt. Also Michelle Gomez könnte man kennen. Ansonsten noch dabei, ich habe die auch schon mal gesehen, diese Anwältin, die Freundin von ihr. Annie, genau. Sozia Mamet. Ich habe dann auch mal nachgeschaut. Bei Girls könnte ich sie mal gesehen haben, aber ansonsten habe ich die eigentlich gar nicht gesehen. So, aber die kommen mir super bekannt von. Ich finde die auch eine super Schauspielerin. Inszenierung super. Total überraschend für so eine Serie, wie hoch der Aufwand da ist. Und Kaylee Cuoco ist das Highlight natürlich.
Ja, also
die ja auch schon, ich glaube, bei den Golden Globes war sie nominiert. Golden Globes, das muss man natürlich immer sagen, sind die Golden Globes. Aber ich rechne auch fest, dass sie jetzt dann bald bei den Emmys, ist jetzt auch dann bald die Nominierung. Ich glaube, ja, dauert noch ein bisschen, aber jetzt bis Ende Mai ist glaube ich, die Frist, bis wohin man berücksichtigt wird. Da rechne ich fest damit, dass sie auch vielleicht sogar Chancen hat zu gewinnen. Weil in den Anfangsjahren von Big Bang Theory, glaube ich, war sie auch teilweise mal nominiert. Jawohl. Okay, dann sage ich mal, Flight Attendant, große Empfehlung.
Ja.
Bei Amazon kann man sich wirklich sehr gut und sehr schnell mal anschauen. Dann gehen wir noch, Stichwort schnell, weiter zu einem Spiel. Und zwar zu Find ich Bombe. Ja, du hast schon, du hast schon Angst. Ja, also das ist natürlich ein Spiel, was gefürchtet ist. Auch bei mir muss ich sagen. Also ich hab nicht Schiss davor, aber es ist natürlich immer ein Spiel, was unberechenbar ist.
Ja.
Weil es auch ein bisschen darauf ankommt, wer die Kategorien vorgibt.
Ja.
Und diese Woche ist es Julia, die ja uns beide sehr gut kennt und deswegen hoffentlich ganz gut einschätzen kann, was so unsere beiden Inseln sind, wo wir uns gut auskennen, sag ich mal. Ja, dann schaue ich mal jetzt zum ersten Mal natürlich auf den Zettel, was sie uns bereitgestellt hat, und dann legen wir los.
Ich habe das Gefühl, mein Kopf ist leer.
So, okay.
Da ist nichts.
Okay, dann starten wir mal die Bombe. Die lassen wir jetzt mal in der Mitte hier liegen. Das hört man ja trotzdem.
Okay, ja.
Okay, gut. Es geht los mit Promis unter Palmen 2021 TeilnehmerInnen.
Kelvin Kleinen.
Henrik Stoltenberg.
Kate Milan.
Julia Siegel.
Elena Miras.
Michaela Meyer, sag ich für Melanie Müller.
Prinz Markus von Anhalt.
Ja, Willi Herren natürlich.
Katie Bam.
Chris Töpperwien.
Patricia hier Blanco.
Ja. Wer noch dabei? Das war so kurz. Das ist eine Folge. Hier, Emmy Russ.
Julia Siegel.
Da habe ich schon.
Nein,
hab ich schon
gesagt. Echt, hast du schon gesagt? Ja. Oh, Mist. Oh, nein.
Ja. Es kann sein, dass wir schon alle hatten. Ja, na gut.
Okay.
Weiter geht's. Oh Gott, jetzt, ich sehe schon. ESC-GewinnerInnen.
Okay, Duncan Lawrence.
Lena Meyer-Landrut.
Warte, ich muss mich konzentrieren. Nein!
Du hast verloren. Nein, das gibt's nicht. Nein. Das gibt's nicht. Ich habe die ESC-Kategorie gewonnen.
Verdammt, wie konnte das passieren?
Ich wusste sogar noch Lordi und Johnny Logan hätte ich noch hinbekommen. Und Conchita Wurst hätte ich noch hinbekommen.
Ich war so, so witzig, dass ich echt nie nachgedacht habe. Oh, Mist.
Geil. Ja, das hatte ich nicht erwartet. 2-0, also 2-0 für dich an Minuspunkten. Mhm. Okay, weiter geht's. Es gibt 5 Kategorien, jetzt kommt Kategorie 3. Love Island KandidatInnen.
Insgesamt, überhaupt?
Ja.
Elena Miros.
Mike Heiter.
Greta.
Henrik Stoltenberg, schon wieder.
Finn.
Man kann einfach irgendeinen Namen sagen. Es kann einfach Paul. Nein, aber hier, wie heißt der? Adriano. Der war noch.
Da können wir jetzt drüber streiten. Da
können wir drüber streiten, ja.
Aber, okay, passt schon.
Er war aber eigentlich noch drin. Ja, war eigentlich noch auf der Explosion. Okay. Adriano, ne? Okay. Gut, dann Kategorie 4. Du weißt ja, die letzte Kategorie ist 100.000 Punkte wert. Also es kann sich noch alles umkehren, aber trotzdem 13-0 für mich im Moment. Charaktere bei Stranger Things.
Das hast du schon ewig nicht mehr gesehen.
Will.
Die Mutter von...
Ich weiß, wie sie heißt.
Fuck, ich weiß die Namen nicht mehr. Der Demogorgon.
Joyce heißt die Mutter.
Oh, okay. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen.
Ich weiß noch einen.
Erika.
Dustin.
Mann! Mike.
Scheiße. Hopper.
Nein, das war zu spät. Da
das war genauso, aber gut. Das war Detective Hopper, ne, heißt er.
Ja. Ja.
Okay, dann letzte Kategorie. Worth 100.000 Points.
Okay, ja.
Okay. Miniserien. Also Serien, die halt nicht weitergehen.
Ja, ist Flight Attendant eine Miniserie?
Nee, gibt nur 2 Staffeln.
Big Little Lies war mal eine
Miniserie. War eine, lass ich gelten. The Serpent.
Boah, was... Julia, ey.
Das ist eine gute Kategorie, finde ich.
Ich habe keine Ahnung, ey. Was habe ich geguckt in letzter Zeit, was vielleicht eine Miniserie war? Ja, Chernobyl, keine
beispielsweise. Dann ja. Noch hier über die New York... Central Park 5, wie heißt es? Bei Netflix.
Keine Ahnung.
Ja, egal. Die Eddie, weil zum Beispiel auch eine Miniserie haben wir mit Nathalie besprochen. Ja, naja.
Schade, Marmelade. Das
Schade.
Ist das zweite Spiel in Folge, dass ich verliere.
Aber es war verdient, würde ich sagen.
Verdient verloren?
Okay. Ja, verdient gewonnen vor allem. Okay, dann haben wir es wieder geschafft. Wie würdest du, also war eine super Folge heute, muss man sagen. Ja. Also alles dabei. Gesang, Trash, Serie, wunderbar.
Supi.
Was würdest du geben, 1 bis 5? Sternen?
5.
Schon, ja.
Ja, wenn ich es mir so recht überlege.
Ja. 5 Sterne und dazu noch eine schöne Kommentierung wäre gut, eine Rezension, also schön irgendwie, weiß nicht, die Nase heute als Emoji.
Ich hätte gerne das Spiegelei.
Okay, Nase und Spiegelei wird's also dann werden in der Rezensionsleiste bei Apple Podcasts, kann man machen, @fernsehen.fa, da kann man dem Podcast folgen, dir kann man folgen unter
@AnnieLovesU.
Sehr gut. Da kann man die EST-Tweets dann natürlich auch noch nachlesen, vor allem, da wird es auf jeden Fall abgehen. Hashtag Fernsehen für alle kann man verwenden, man kann auch den Hashtag Eurovision verwenden, das ist eigentlich auch hauptsächlich Fernsehen für alle gesteuert in dieser Woche. genau, also macht das alles, das würde uns sehr freuen. Jetzt sage ich danke fürs Dabeisein, wie immer.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Immer wieder gerne. Nächste Woche dann alles zum ESC, also die Nachbesprechung dann am Freitag. Außerdem gibt es den Auftakt, ich glaube am Dienstag oder Mittwoch, von Princess Charming, da geht's schon los bei TV Now, also ich freue mich da sehr drauf. Und wir schauen uns an bei Netflix eine True-Crime-Sache, This is a Robbery.
Okay.
Schauen wir mal. Ja. Ist ein Wunsch des Gastes, deswegen entspreche ich dem gerne. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir, was machen wir jetzt?
Wir fliegen jetzt nach Rom.
Okay. Oder nach Rotterdam direkt rüber.
Ja.
Also, bis dann. Tschüss.